Ohne Angst und ganz zwanglos. Ein Podcast von und mit Nodega und Romina. Ich bin Nathan Nodega und ich heiße euch hiermit herzlich willkommen. Dieser Podcast thematisiert alles rund um unsere dunkle Gefühlswelt, vielleicht sogar Tabus wie Ängste, Depressionen und Zwänge, sowie deren Bewältigung. Durch einen persönlichen Schicksalsschlag in meinem Leben kämpfte ich eine längere Zeit gegen eben ein solches Gefühlschaos an. Nun, nach über 10 Jahren später, kann ich mit ein wenig Stolz sagen, dass ich wieder zurück ins Leben gefunden habe. Ich möchte euch hier aufzeigen, was ich in dieser Zeit gelernt und erfahren habe und was auch euch vielleicht bei euren persönlichen Krisen weiterhelfen könnte. Mein Schicksalsschlag steht dabei nur stellvertretend für viele andere persönliche Krisen, die bei jedermann im Laufe eines Lebens auftreten können, wie zum Beispiel der Verlust eines geliebten Menschen, die Diagnose einer Krebserkrankung und vieles mehr. Also los geht's, ich hoffe, es wird euch gefallen.
Triggerwarnung: In diesem Podcast geht es unter anderem um Depression, Ängste und Zwänge. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen oder Gefühle, Erinnerungen und Flashbacks wecken. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und suche dir professionelle Hilfe. Da sind wir wieder. Hat lange gedauert, aber jetzt haben wir uns mal wieder zusammengesetzt, nachdem wir ein bisschen im Urlaub waren, ein bisschen drüber nachgedacht haben, dass wir das vielleicht nochmal eine ganz neue Runde starten können. Haben wir uns heute mal zusammengesetzt? Papa, kannst du auch gerne mal Hallo sagen?
Ja, moin, moin.
Und zwar hat der gute Herr heute frei, noch einen Tag Urlaub. Und ich als arbeitslose Studentenabsolvierende habe auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen dachten wir quatschen heute mal ein bisschen.
Ja, gerne, gerne.
Genau. Also wir waren ja jetzt, bis Sonntag waren wir gerade erst im Urlaub. Wieder mal Skiurlaub. Das war, glaube ich, Déjà-vu, ich glaube, vor 2 Jahren, als wir die Podcast-Folge aufgenommen haben. Da waren wir auch im Skiurlaub. Genau das Gleiche. Da hattest du dir was gebrochen.
Ja, genau. Da hatte ich mir eigentlich fast geschworen, dass ich nicht wieder in Skiurlaub fahre. Weil, der Bruch war doch schon sehr kompliziert. Ein Handbruch, ein Kahnbeinbruch, habe ich lange was von gehabt. Und habe gedacht, das machst du nicht wieder. Aber die Erinnerungen an die schönen Skiurlaube und die schöne Gegend waren dann doch so groß und mächtig im Kopf, dass wir ja doch dann uns kurz entschlossen haben, ja, an den Großglockner zu fahren, nach Karls, in den großen Ort. Ja, sehr schöner Ort, sehr romantisch, sehr klein, sehr beschaulich, aber doch eine gewaltige Naturkulisse. Schönes Skigebiet, ja, war ein Top-Urlaub. Wobei ich selbst jetzt gar nicht so viel Ski gelaufen bin. Ich
Einen Tag gefahren.
Meiste Zeit bin ich gewandert. Habe ich für mich jetzt auch eigentlich neu entdeckt. Und das Wandern ging auch sehr gut. Auch jetzt um diese Jahreszeit in den mittleren Lagen bis 1500 Metern ist ja kaum Schnee da. So dass man dort auch gut wandern konnte. Nö, hat mir sehr gut gefallen. Gerne Wiederholung.
Ja, ich fand es auch relativ gut, dass du dich getraut hast. Also ich glaube, die ganze Familie hat nicht damit gerechnet, dass du dich unbedingt nur auf die Bretter stellst und dass du das doch noch gemacht hast. Und ich fand persönlich, dass du es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hast.
Also ja, jetzt musst du natürlich noch dazu sagen, viele denken, ja, wieso, wo ist das Problem? Fallen tut man ja immer schon mal einmal. Ich habe ja die kleine Besonderheit, dass ich ja nicht so ganz gut schauen kann, sehen kann, eine Sehbehinderung habe. Und dann ist das natürlich mit Skiern eine doppelte Erschwernis im Grunde. Und dann bei schlechten Lichtverhältnissen oder Nebel ist es so kaum machbar. So dass es für mich auch nur dann wirklich realistisch ist, wenn gutes Wetter ist, wenn die Sonne scheint. Dann kann ich eigentlich auch ganz gut Ski laufen.
Ja, viele fragen sich ja wahrscheinlich so, wie kann der, wenn er überhaupt nicht so viel sieht, wie kann der überhaupt Ski fahren? Also meine Schwester, die Alicia, die fährt auch immer vor. Die hat eine knallorange Jacke an und das hilft auch noch ein bisschen dabei, dass Papa da hinterher sausen kann. Tatsächlich haben wir im Skigebiet auch jemanden kennengelernt, der hat noch erzählt, dass er eine Woche zuvor einen gesetzlich Blinden gesehen hat, der quasi, also ja, gesetzlich blind war und so gut wie gar nichts mehr gesehen konnte. Und mit Hilfe eines anderen Menschen tatsächlich das Karl-Chi-Gebiet unsicher gemacht hat. Und das finde ich so erstaunlich, dass man sich das trotzdem traut. Deswegen finde ich das auch sehr bewundernswert, dass du dich das getraut hast.
Danke, danke. Auf ein neues.
Ja, genauso bewundernswert war ja auch deine Lesung, die du vor ein paar Wochen gehalten hast.
Ja.
In Kombination mit der katholischen Bildungswerk warst du erstmalig als Dozent tätig.
Ja, hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an, Dozent. Tatsächlich ist es ja so, dass ich, nachdem ich mein Buch ja im, ja, wann ist es eigentlich rausgekommen? 2 Jahre jetzt schon.
2022, ja, glaube ich, ne?
Hier und da eine Einladung hatte bezüglich einer Lesung und ich hatte mir damals überlegt, so eine reine Lesung ist vielleicht gar nicht das Beste, ne, für ein Sachbuch. Das ist ja, schließlich handelt es sich mehr oder weniger um ein Sachbuch, sondern man muss das noch ein bisschen anreichern mit irgendwelchen, ja, Aussagen aus dem Buch selbst, ne? Und da habe ich mir so einen Vortrag überlegt, der letztendlich dann ja so aussieht, dass er ja eine kleine Lesung natürlich da inbegriffen ist, aber halt auch erkläre ich so ein bisschen, wie sich eine Depression tatsächlich auch wirklich anfühlt, wie sie zustande kommt, was passiert da im Kopf eigentlich ab. Also auch da gehe ich ein bisschen drauf ein. Weil auch damit habe ich mich sehr stark auseinandergesetzt damals in meiner schweren Phase, um das zu verstehen, was geht da ab. Ja, und das dritte, der dritte Teil dieses Vortrags beinhaltet dann im Grunde genommen immer so einen Lösungsweg aus dieser Depression, weil ich denke, ich habe es gut hinbekommen, da rauszukommen, was nicht einfach ist und mit vielen Unterstützungen, sag ich mal, fachlicher Natur, aber auch noch Freunde, Familie, es ist durchaus möglich, da rauszukommen und auch sein Verhalten und seine Einstellung so zu ändern, dass das Leben wieder echt lebenswert werden kann und vielleicht sogar besser als vorher, so im Rückblick betrachtet.
Ja, also es haben sich auch viele dafür angemeldet. Also ich denke mal, also das Interesse war ja auch relativ groß. Ich glaube, es waren circa um die 30 Leute waren tatsächlich dann auch noch da. Da hat man, finde ich, auch gemerkt, also wie viele Leute. Also man denkt das ja gar nicht unbedingt, dass so viele Leute davon betroffen sind. Auch Leute, die man kennt, waren auch da. Und das finde ich krass. Also dass halt so viele davon betroffen sind, obwohl man gar nicht weiß, dass sie davon betroffen sind.
Absolut, ja. Das wissen wir ja im Grunde genommen. Diejenigen, die sich mit dieser Krankheit beschäftigen und auch ein bisschen einschätzen können, wie es bei vielen Menschen aussieht und ein bisschen hinter die Kulissen auch schauen, haben schon dann hier und da Ahnungen, dass nicht überall alles Gold ist, was da so nach außen hin scheinbar glänzt, sondern dass faktisch hinter jeder Person, hinter jedem Haushalt, in der Nachbarschaft, bei Freunden und so weiter, kennt, glaube ich, jeder den einen oder anderen, wo man glaubt, ja, was hat er denn eigentlich, ne? Wieso kommt er nicht zum Treffen, wieso zieht er sich zurück? Wieso benimmt er sich so oder so, ne? Und häufig steckt, ich will gar nicht sagen, eine Depression dahinter oder sowas schon, aber so eine tiefe Melancholie, so eine Nachdenklichkeit oder auch Sorgenprobleme, die man halt hat, die einfach versucht, wo es versucht wird, nach außen hin diese zu übertünchen, nicht zeigen zu lassen, ne? Und das sind dann immer so Anzeichen, dass bei diesen Leuten diese psychische Gesundheit nicht unbedingt hundertprozentig gegeben ist. Und wenn man da mal so ein bisschen nachhakt und reingeht in Gespräche auch oder auch jetzt in diese Themen mal anspricht und Leute auch darauf hinweist, dass viele andere es genauso haben. Mhm. Und was ich immer sage, es ist ja auch nicht schlimm, es ist gut, ne? Depressionen sind ja heute immer noch so arg stigmatisiert, ne? Also da ist es ja so, dass nach außen hin oder viele von außen betrachtet das immer noch als lapidare Krankheit abtun, die man so selbst im Griff hätte oder haben müsste und sich auch selbst da wieder rausarbeiten müsste. Aber und jeder Beinbruch und jede Kopfschmerzen und jedes Problem mit irgendeinem Organ wird heiß diskutiert und es werden Gesundheitstipps gegeben und Genesungswünsche und weiß ich was. Bei psychischen Erkrankungen da wird selten drüber gesprochen. Und deswegen ist es immer schön und gut, wenn man das thematisiert und das nicht als Stigma abtut, sondern einfach sagt, Mensch, mir geht's nicht gut, ich habe psychische Probleme, aus welchen Gründen auch immer. Und ich will mich damit beschäftigen und ich habe auch keine Angst, dieses Thema nach außen hin zu tragen, denn ich brauche mich nicht verrückt oder idiotisch oder was auch immer zu fühlen, sondern das sind Geschichten, die im Kopf abspielen, die eine Erklärung haben und die jeder Fünfte in Deutschland mittlerweile mit sich rumträgt. Das ist schon fast eine zu einer Volkskrankheit eigentlich mutiert, muss man sagen, gerade auch in der jüngeren Bevölkerung.
Was ich auch interessant war, jetzt waren ja die ganzen Menschen bei dieser Lesung da, dass die sich dann auch teilweise ja auch geöffnet haben. Also wenn man dann kurz, wir haben ein paar Pausen gemacht, da es ja auch viel Input ist und was man ja auch irgendwie verarbeiten muss. Und teilweise ist man dann so ins Gespräch gekommen ja mit den Leuten und die haben sich auch richtig geöffnet und haben gesagt, ja, das sind meine Probleme und so ging es mir und ja, jetzt mache ich das und das. Es war auch eine Selbsthilfegruppe, hat auch teilgenommen an der Lesung. Ja, das fand ich irgendwie ganz cool, weil die sich dann in dem Moment auch so ja auf einer Ebene gesehen haben mit einem und sich dann auch getraut haben, sich zu eröffnen.
Ja, ja. Ja, auch eine Frau mittleren Alters, ein jüngeres Mädchen, haben mich auch direkt angesprochen und weil sie einfach ja positiv getriggert wurden. Ne? Mm. Also häufig ist es ja so, die Beobachtung mache ich auch, dass viele Leute, die dieses Problem latent vielleicht in sich tragen, eben nicht getriggert werden möchten.
Ne? Ja, ja, klar.
Also weil sie Angst haben davor, sich da mit diesem Thema auseinanderzusetzen, was im Grunde genommen aber gänzlich falsch ist, sondern man sollte es tun, man sollte da reingehen in dieses Thema, in die Probleme. Und andere Leute wiederum tatsächlich lassen sich berieseln, in Anführungsstrichen, oder nehmen Tipps mit auch aus diesen Vorträgen und sind froh darüber zu sprechen, so offen darüber zu sprechen. Ne? Und in all meinen Vorträgen, die ich jetzt gemacht habe, hört sich so viel an, so viele waren es noch gar nicht, 3, 4, 5, was habe ich gemacht?
Ja, doch.
Waren
ja
doch immer die Gespräche danach waren immer die interessantesten, muss ich wirklich sagen. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir ihre Lebensgeschichte erzählt haben, die mir ihre Umstände erzählt haben, die mir ihre Krankheit erzählt haben, wo man wirklich baff ist, ne, manchmal, ne, wo man auch diese Probleme, die man selber hat, mit meiner Sehbehinderung, die dazu ja auch beigetragen hat, dass ich diese Depression hatte, im Grunde genommen Kinkerlitzchen sind gegen andere Lebensbeispiele und Geschichten, wo man sagt, meine Herren, was ist da los? Und so wenig Leute und Freunde wissen eigentlich um diese Umstände bei diesen betroffenen Personen. Ne? Das ist immer, ja, manchmal auch sehr traurig, aber auch irgendwie total interessant. Ne?
Ja, voll. Kann ich absolut zustimmen. In dieser Folge soll es ja ganz kurz und knackig so ein bisschen um die Depressionen gehen und daher würde ich dich mal jetzt so fragen, kannst du in 3 Worten beschreiben, wie die Depression das Leben an sich verändert? Also wenn du jetzt zurückblickst auf deine Depression, in 3 kurzen, knackigen Worten, wie hat die Depression dein Leben verändert?
Ja, also 3 Worten, das ist sehr, sehr herausfordernd, aber wenn ich so überlege, 3, also groß Worte, Begriffe, die das im Grunde genommen schreibt: Angst, Rückzug, Kontrolllosigkeit, Ausweglosigkeit. Waren jetzt 4.
Ja, Kontrolllosigkeit, Ausweglosigkeit. Gut.
Ja. Und das waren so, die Angst war so das prägende Gefühl. Eine ständige Angst, die mich umtrieb, 24/7. Morgens am schlimmsten nach dem Aufwachen. Ja, Angst kennt natürlich fast jeder irgendwie. Und das ist ja meistens dann immer so eine temporäre Erscheinung. Angst vor irgendetwas, Angst vor irgendeinem Hund, Angst vor einem Vortrag oder so. Flugangst, auch so ein bisschen krankhaft schon teilweise. Platzangst und so weiter, das sind natürlich auch Angstkrankheiten. Hypochondrie. Kommen wir ja nachher noch zu bei dir, Mini. Und das sind so Angstkranke, die in der Regel dann aber, ja, wie gesagt, temporäre sind. Und wenn dieses Phänomen, dieses angsteinflößende Thema oder dieser Zeitpunkt nicht mehr da ist, dann entfleucht die Angst auch in der Regel. Und bei mir war es eigentlich so eine diffuse Angst. Ja? Also eine diffuse, ich konnte nie sagen, wovor ich eigentlich Angst hatte. Immer wenn ich beim Therapeuten war, und war die erste Frage, wovor haben Sie denn Angst? Und ich konnte es gar nicht sagen, wovor ich Angst hatte. Ne? ich hatte Angst vor dem Leben. Ja. Also vor diesen ganzen Herausforderungen, die vor mir standen und ich mit meiner Sehbehinderung irgendwie nicht bewältigen konnte. Ne? Und das war und diese Angst, dieses grausame Gefühl, ne, was dich im Grunde genommen total hemmt, auch in deinem ganzen Aktionsradius. Du bist ja nicht mehr derselbe Mensch, du bist ja, hast ja keine Lockerheit, du hast keine Gelassenheit, du stehst immer unter Hochspannung und bist nur mit dich selbst beschäftigt. Und das ja, macht einen fettig, ne? Und auch müde und kaputt. Und weil das so ist, da zieht man sich zurück. Das ist der zweite Begriff, der Rückzug. Mhm. Weil man sagt, ich kann nur noch, sag ich mal, in mich selbst hineingehen, mich mit mich selbst beschäftigen, aber nach außen hin bin ich nicht mehr in der Lage, sag ich mal, mit auf Augenhöhe sozusagen mit anderen Leuten zu sprechen, soziale Beziehungen aufzubauen. Ja, und das dritte ist natürlich die Angst oder aus der Angst resultierend auch diese dass man sich sein eigenes Leben nicht mehr im Griff hat. Also diese Kontrolllosigkeit, dass du keinen Sinn mehr siehst im Leben. Mhm. Ja, geht so weit, dass du auch keinen Sinn mehr im Leben siehst.
Ja, wenn du auch dauernde Angst hast und dich zurückziehst, dann hast du ja auch nicht mehr so viel Lebensinhalt. Ja. Das bleibt dann ja nicht aus, dass man sich dann fragt, wie soll das Leben denn noch so werden? Also, genau, weil du siehst andere Leute, die reisen gerade nach China oder keine Ahnung was, haben gerade die geilste Zeit in ihrem Leben und man selber traut sich nichts und liegt im Bett und denkt sich nur so, Leben zieht gerade an mir vorbei und ich bin nicht Teil davon.
Ja, keine Lebensqualität, kein Nichts und du bist auch nicht, genau wie du sagst, du bist, fühlst dich nicht in der Lage, irgendetwas zu machen, dich selbst, deiner selbst zu sein und auch aktiv zu gestalten dein Leben. Das geht so weit, dass du dich nicht in der Lage fühlst, morgens zu frühstücken oder Zähne zu putzen, ne? Weil du einfach down bist und du gar nicht in der Lage bist, aktiv irgendetwas zu machen. Das kann man sich ganz, ganz schwer vorstellen, wenn man sowas nicht erlebt hat oder gemacht hat. Aber solche Situationen gibt es tatsächlich. Da ist der Kopf, der kapert dich, ne? Oder kapert deine Gedanken, dein Gehirn. Und überlagert alles andere. Ja? Also du hast nur noch negative Gedanken im Kopf, Positives gibt es nicht oder wird sofort kleingeredet. Ja? Und das sind so Einstellungen, Verhaltensweisen, die man dann an den Tag legt, die das Gehirn dann ja, übernimmt. Und da gilt es dann, dagegen anzuarbeiten, was sehr, sehr, sehr schwer ist und auch langwierig ist, aber es geht. Ja? Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wie das geht.
Ja, ich würde jetzt gerne noch mal kurz wissen, stell dir jetzt vor, du triffst jemanden mit einer Depression, der gerade so wie du damals vielleicht am Boden ist, gerade gar nicht weiß, wohin mit sich, sich zurückzieht und er fragt dich nach Tipps gegen diese Depression. Was wären denn jetzt, sag mir auch mal, die ersten drei Tipps, die dir einfallen würden, die du ihm geben würdest?
Der erste Tipp ist ganz klar, sich darüber bewusst zu werden, dass man eine Depression hat und das kriegst du letztendlich nur raus, indem du tatsächlich dich in an einen Arzt wendest, an einen Psychologen, Psychiater, Gesprächsmentor, was auch immer, der letztendlich dann diagnostiziert, dass es bei dir dann halt eine solche Krankheit, dass es bei dir sich um eine solche Krankheit handelt. Das heißt, ärztliche Behandlung ist ganz, 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 ganz wichtig, ja, weil du auch sprechen musst. Du musst über deine Probleme, über deine Gefühle musst du sprechen und sie nicht tot schweigen. Und der Arzt kann am besten erkennen, wie hoch der Grad dieser Depression ist. Es gibt, die teilen das, glaube ich, sogar ein, so in drei Klassen. Das sind so die einfachen Geschichten, die, glaube ich, jeder irgendwie hat. Und ich sage immer, jede Enttäuschung, die man am Tag erlebt, ist im Grunde genommen auch eine kleine Mini-Depression, die man erlebt. Eine Enttäuschung über sich selbst, eine Enttäuschung über andere Leute. Wir alle erfahren Enttäuschung und diese Enttäuschung, diese Gefühle, die das auslöst, das ist immer so eine kleine Mini-Depression. Ne?
Ja.
Das sind so die einfachen Geschichten. Und das Zweite sind dann die mittelschweren Depressionen. Dann auch schon vielleicht durch Gespräche und so weiter schon noch behandelt werden können, wo kein Klinikaufenthalt erforderlich, wo man durch ambulante Therapie sicherlich was machen kann, durch auch eine Verhaltenstherapie. Das sind schon diese relativ neu moderne Therapien, die man heutzutage anwendet, um Depressionen entgegenzuwirken oder auch abzuschaffen, sozusagen. Und es gibt dann schwerwiegende, große, starke Depressionen, die wirklich dein Leben so beeinträchtigen, dass du zu nichts mehr in der Lage bist. Auch das wird der Arzt erkennen und wird dich dann wahrscheinlich auch in eine Klinik einweisen, weil das eigentlich dann der beste Weg ist, tatsächlich seine Depression anzugehen, weil du in der Klinik natürlich viel besser und ganzheitlicher überwacht werden kannst, betreut werden kannst, als jetzt auch ambulant oder sogar ohne jedwede Therapie. Und ich habe das damals tatsächlich auch gemacht, nach einigen Anläufen, wo ich auch dachte, ich schaffe das ambulant oder ich schaffe das mit Medikamenten. Aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft und bin dann doch in eine Klinik gegangen. Und der Aufenthalt war wirklich auch lang, ne? Er war fast 5 oder fast 6 Monate. Und die habe ich auch gebraucht. Aber das war der Turnaround bei mir tatsächlich, ne? Weil ich da so viele Sachen gelernt habe und auch meine Struktur im Tag auch neu geschaffen habe und auch über neue Gedanken kennengelernt habe, über die ich mir noch nie vorher Gedanken gemacht hatte. Und das war so eine Initialzündung damals für mich und hat so einen Umkehrschwung bei mir im Gehirn verursacht. Und das war so der Ausweg daraus. Und deswegen kann ich auch nur jedem empfehlen, sich fachliche Expertise zu holen und diese Sachen anzugehen, ne? Also Tipps. Das waren so 3 Tipps.
Also ich habe jetzt rausgehört, ärztliche Beratung auf jeden Fall reinholen.
Ja.
Zweitens.
Jetzt weiß es natürlich, deine Umgebung, deine Beziehungen, die du brauchst, ne, die dir helfen, Familie, Freunde, die helfen dir natürlich ungemein. Bei mir war es so, ohne euch hätte ich das nicht geschafft, ohne Mama, ohne Alice, ohne dich hätte ich das nicht geschafft, weil ich diese Unterstützung brauchte. Also und ich hatte das Glück halt auch, dass es so war. Aber es ist natürlich aber auch so, muss man ganz klar sagen, auch in der Klinik habe ich viele Leute kennengelernt, die waren einsam auch, ne? Die waren alleine. Die hatten halt nicht, waren nicht verheiratet oder haben sich getrennt oder hatten Streit mit den Eltern oder irgendwie sowas, was letztendlich auch dazu ein Auslöser sein kann, um eine Depression zu bekommen. Und wenn du ganz alleine bist, ist es natürlich umso schwieriger. Ne? Mhm. Das heißt, Beziehungen aufzubauen, mit Beziehungen, sage ich mal, diese Krise zu stemmen, ist natürlich deutlich einfacher, weil du die brauchst, ne? Weil die dich unterstützen, weil die dich lieben und das merkst du auch, wenn da was ist. Dass du da immer ein Feedback bekommst, das hilft natürlich ungemein. Ne? Ja, das, also Beziehungen und ja, das mit, spontan ad hoc fällt mir jetzt natürlich ein, wenn du sagst Tipps, denke ich auch an mein House of Life, das ist ja mein Zeichen, mein neues Zeichen, das ich auch irgendwie in den Vorträgen sozusagen verwende, wo ich auch immer gerne von dem 4x B-Modell spreche, die ein Leben im Grunde genommen ausmacht und die wichtig sind, diese 4 Säulen, um wirklich ein ausgeglichenes, gelassenes Leben zu führen. Ne? Das ist die Beziehung, die Bewegung, ja? Also dass man tatsächlich was macht am Tag, dass man seinen Körper ein bisschen auspowert. Das muss kein 10-Kilometer-Lauf sein, 5-Kilometer-Lauf, aber ein 2-3 Kilometer oder Spaziergang jeden Tag sich vornehmen, das hilft, an die frische Luft zu gehen. Bewegung, ein bisschen zu schwitzen, einmal am Tag, das ist gut für den Körper, um ihn auch auszulaugen, um ihn von dieser Wachsamkeit mit den eigenen Gedanken letztendlich irgendwie wegzubringen. Dann, dritte B ist ja immer dann die Beschäftigung, sage ich. Ne? Also für mich war immer die Arbeit, beschäftigen kann man sich mit vielerlei Dingen, mit Hobbys und so weiter, darin kann man aufgehen.
Ja.
Für mich war das B, die Beschäftigung, bestand immer in Arbeit auch. Aber auch da muss man immer gucken, dass man da im Einklang ist, mit dass es nicht zu viel wird an Arbeit, sondern dass man sich Pausen nimmt, dass man Auszeiten nimmt. Arbeiten bringt dir auch da wieder Wertschätzung, Struktur im Leben, im Alltag. Aber es ist auch gut, so wie wir es jetzt auch gemacht haben, eine Woche mal schön auszuspannen, wirklich die Arbeit hinter sich zu lassen, nicht an die Arbeit zu denken, sondern nur mit der Familie, nur mit der Natur. Das hilft und dann freut man sich auch wieder auf die Arbeit.
Ja.
Und so ist es immer so ein Hoch und Runter. Ne? Es ist immer wie so eine Sinuskurve, das Leben. Und das vierte ist die Besinnung auch. Ne? Das ist das vierte B, wo man wirklich auch mal über sich ein bisschen nachsinniert, wo ist der Sinn des Lebens, weswegen lebst du, Warum lebst du? Wofür lebst du? Ne? Ne? Also das kann vielerlei Sachen sein. Kann die Familie sein. Können irgendwelche Projekte sein. Aber
einmal in sich gehen.
In sich gehen und schauen. Bisschen achtsam durchs Leben gehen. Wo sind die guten Momente? Ja? Wo sind die guten Erinnerungen, die du kreieren kannst? Auch um dann auch wenn es mal irgendwann dann soweit ist und sagt, jetzt müssen wir sterben, Papst Franziskus ist gerade gestorben. Mm. Das war für mich auch wieder so ein Beispiel eigentlich, der ja sehr lange krank war jetzt, die letzten paar Monate. Und dann noch gestern oder vorgestern im Fernsehen ja war und den Segen gesprochen hat, also mit total brüchiger Stimme. Und ich glaube fest daran, dass er wusste, dass er sterben wird, über kurz oder lang. Und das ist aber so wie viele Menschen auch, die im Sterben liegen, die wollen noch auf einen ganz bestimmten Punkt hin, wollen die noch mal einmal, bis dahin wollen die es noch schaffen.
Ja.
Das kann zum Beispiel sein, die Geburt eines Enkels oder die Geburtstagsfeier, die Hochzeit oder was weiß ich was, ein bestimmtes Ereignis. Und bei ihm war es wahrscheinlich jetzt, ich muss Ostern noch schaffen, um diesen Segen sprechen zu können. Und dann bin ich mit mir im Frieden und dann kann ich auch abtreten. Ne?
Ja.
Und ich glaube, so war das bei ihm auch. Ne? Und da sieht man auch, was so ein Lebensgrund bewirken kann, ne? Dass man dann wirklich sich so motiviert im Leben, dass man auch Spaß hat daran, tatsächlich das Leben zu gestalten. Das muss nicht sein, dass man jetzt im Sterben liegt und in diesem letzten Lebensgrund entgegenfiebert, sondern spiegelt sich ja natürlich auch auf das normale Leben zurück, indem man sich einfach Ziele setzt, ne, die man gut erreichen kann, nicht hoch qualitative Ziele oder zu hoch gesetzte Ziele, die man nicht erreichen kann, sondern muss alles in Maßen sein und dann hat man ein gutes viertes B, Besinnung für sich vielleicht ausgemacht. Ne? Und wenn man diese vier Säulen, diese vier Bs so ein bisschen im Einklang hat in seinem Leben, dann glaube ich, kann man ein ganz gutes Leben führen.
Ja, schön gesagt. Gut, das war's auch schon erstmal für unsere erste knackige Folge. Wir versuchen das jetzt hier wirklich mal regelmäßig durchzuziehen.
Absolut.
Wir haben uns so ein bisschen programmartig etwas runtergeschrieben und hoffen, dass wir das wirklich auch so einhalten und ein bisschen disziplinierter sind als in den letzten Jahren. Das war jetzt erstmal zum ersten Teil so ein bisschen Depression, Einstieg, mal wieder reinkommen. Und nächste Folge wollen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen über den Zwang und über OCD, OCD-Land reden. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gespannt drauf sein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Ja, bis dann. Und nächstes Mal geht es mehr um dich, Mini. Freue mich.
Gut.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.